Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
einen wunderschönen guten Abend. Wir haben Montag, den 2. März, 19.21 Uhr. Ich sitze in der Altstadt, mein Name ist Jan Budde und ihr hört die Hinterhofsänger. Und natürlich habe ich heute Abend wieder Gäste. Bei mir ist heute Abend die perfekte Mischung aus schnellem Rechtsaußen und rücksichtslosem Einsteigen. Sie ist thematisch immer da, wo es weh tut. Manche sagen, es tut weh, weil sie da ist. Felicitas Budde, hallo.
Hallo.
Und ich freue mich, eine Premiere ansagen zu dürfen. Ein weiterer Neuzugang im Hinterhof. Viele kennen ihn von den Stadion-Vlogs, seiner emotionalen Verabschiedung im Stadion. Und da haben wir natürlich als weitsichtige Manager die Chance gesehen, ihn auszuleihen. Johnny Jonathan Bartels ist heute unser Gast. Hallo.
Gude, ich hoffe, über die Ablösemodalitäten ist Stillschweigen vereinbart worden.
Beste Wagenburg-Mentalität hier im Hinterhof oder Hinterhof. Abschottung, je nachdem, wie du es nimmst. Die Mauern sind hoch. Aber hin und wieder hören die Leute auch hier rein. Schön, dass du da bist. Die wichtigste Frage jetzt mal direkt. Wir sprechen ja heute über das Auswärtsspiel gegen Leverkusen, unserer 05er. A1 oder A3? Und wenn nicht, wo hast du das Spiel gegen Leverkusen verfolgt?
Zum Glück daheim auf der Couch, ausnahmsweise mal. Etwas ungewohnt und natürlich seriös vorbereitet. Denn ausnahmsweise mal alleine geguckt und ein bisschen mitgeschrieben. Normalerweise wäre es etwas emotionaler mit dem Vater und lauter auf der Couch geworden. Aber das habe ich mal pausiert.
Also hast du dich jetzt seriös hierauf vorbereitet, oder?
Ja, natürlich.
Seriöser als wir zwei. Weil Felicitas, wir zwei waren unterwegs. Und wie beantworten wir die Frage? A1 oder A3?
Ich saß im Auswärtsblock Leverkusen. Keine Ahnung, ich bin ganz, alle Treppen, alle, die es im Stadion gab, bin ich bis ganz nach oben in die allerletzte Reihe. Es war wunderbar.
Wir sind A3 gefahren, weil wir eigentlich die Hoffnung hatten, dass wir nah ans Stadion können, weil wir eine Freundin da haben, Anwohnerparkausweis, und die sagte, die gucken nie aufs Kennzeichen. Und ich habe alle rausgeworfen, alle 05-Utensilien rausgeschmissen und wir sind vorgefahren und sie hat den Ausweis hochgehalten und der Kollege sagt, stopp mal kurz. Das Nummernschild, das passt jetzt aber so überhaupt nicht dazu. Haben Sie vielleicht irgendwie einen Personalausweis dabei? So, nee, weil ich wohne ja da vorne, dann nehme ich jetzt das halt nicht mit. Und Auto in der Werkstatt und so. Ja, also wenn Sie mir jetzt wenigstens nachweisen können, dass Sie da wohnen, dann lasse ich Sie durch. Sie hatte aber nichts mit, also mussten wir noch ein bisschen rumfahren. Ich habe dann einen Premium-Parkplatz vor der Sparkasse gefunden, zum Glück. Also wirklich pures Lack gehabt. Und dann meinte sie, ja gut, es hätte jetzt aber auch nichts gebracht, wenn ich den Personalausweis dabei gehabt hätte. Sie hat sich nämlich vergessen umzumelden. Also
Schweres Los dann.
Ganz schweres Los wäre das geworden. Mir hat es aber total Spaß gemacht im Auswärtsblock, ehrlicherweise, weil es war eine ruhige Anfahrt, es war schön und es ist ja jetzt auch eher ein, ich sag mal, ein gesittetes Auswärtsspiel.
Ja, also ich meine, wer schon mal Leverkusen war, weiß, da ist ja sonst nicht so viel los. Und dann ist es immer ganz schön, wenn so ein paar Mainzer aufschlagen. Und das waren ja auch tatsächlich, war der Auswärtsblock rappelvoll. Also ich habe für deinen Vater das letzte Ticket im Sitzbereich bekommen. Das war schon Hauen und Stechen, als es da um die Tickets ging. Und ich meine, wir sind ja, ne, du fährst ja von Mainz aus quasi nur hoch und dann irgendwann über den Rhein oder halt eben nicht. Und die Fanbusse waren voll, also es war wirklich gute Stimmung dafür, dass du sagst, du fährst nach Leverkusen und könntest da potenziell auch richtig auf den Sack kriegen.
Thema Stimmung, wie ist jetzt die Stimmung nach dem Spiel, Johnny, um im Bild zu bleiben, 1A Leistung oder alle drei Punkte verspielt?
Weder noch, also nach dem Spiel, glaube ich, war es eher irgendwie ein bisschen angeknackst und negativ, aber ich finde schon, dass man sehr stolz drauf sein kann, dass man jetzt den Punkt mitgenommen hat. Vorm Spiel hätte das wahrscheinlich jeder von uns unterschrieben, um mal alle Floskeln voll zu machen. Mhm. Aber wir sind wieder so ein bisschen das Mainz 05 von vor anderthalb, zwei Jahren, finde ich. Also wir können jetzt wieder gut punkten gegen gute Teams, machen da immer eine solide Abwehrleistung, und ich denke, wenn wir jetzt mal wieder gegen ein schlechteres Team spielen, oder haben wir ja auch gegen Hamburg schon ein bisschen gesehen, wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen enger.
Flitz, wie ist deine emotionale Verfassung?
Ich finde es so unfassbar lustig, dass meine emotionale Verfassung nach dem Spiel ungefähr auf gleicher Wellenlänge ist mit der Leverkusener. Weil die waren ja auch so unfassbar gefrustet, dass sie nicht gewinnen konnten. wir wiederum, also ich zumindest für meinen Teil, dachte mir im Nachhinein, das sind eigentlich zwei verlorene Punkte. Wir hätten das gewinnen können. Und dann ist es sau ärgerlich, dass wir es nicht getan haben. Im Endeffekt haben wir einen Punkt geholt, was wahrscheinlich gar nicht verkehrt ist in der aktuellen Situation da unten im Tabellenkeller. Aber ich muss schon sagen, es hätte mir gut geschmeckt, mit diesem einen Konter drei Punkte mitzunehmen.
Ich habe mich ehrlicherweise aufgeregt. Also für mich waren es zwei verlorene Punkte, weil wir wirklich viele Möglichkeiten auch hatten, dieses Spiel irgendwie nach Hause zu bringen und wir es einfach nicht fertig gebracht haben. Und ich sage mir, Jungs, noch einen geraden Pass und dann ist hier wirklich Vollalarm. Deswegen hat sich's hinterher schlechter angefühlt. Aber vorher hätte ich, wie du gesagt hast, Johnny, auch diesen einen Punkt mit Kusshand genommen.
Auf der anderen Seite, finde ich, muss man aber auch sagen, das finde ich, hat Urs in der, ich weiß nicht, ob es die PK war oder die Nachspielstimme, hat gemeint, dass so ein neues Gefühl jetzt in der Kabine war, dass sich zum ersten Mal negativ in der Kabine niedergeschlagen hat, dass sie nur einen Punkt in Leverkusen geholt haben. Und das ist ja schon mal ein Entwicklungsstep, auf den man auf jeden Fall aufbauen kann. Und alleine die Tatsache, dass man ein ziemlich langweiliges Spiel kreiert hat, finde ich, spricht für uns.
Ja, also unsere Qualität ist langweilig. Wir also, sind jetzt, wir ja, wollen aber, wieder die graue Maus werden.
Aber fairerweise muss man dazu sagen, dass die komplette Konferenz in der ersten Halbzeit komplett langweilig war. Also ich habe dann irgendwann, wir saßen da oben auf der Tribüne und haben uns angeguckt und haben gedacht so, dafür sind wir jetzt wirklich hier hochgejuckelt und das kann es doch nicht sein. Wie steht es denn auf den anderen Plätzen? Ja, das war ja wirklich bis, was war das, 47. Minute, das erste Tor, was in der Konferenz gefallen ist. Also der ganze Nachmittag war ja an sich eher torarm.
Aber tatsächlich war die Stimmung überhaupt nicht dröge, zum Beispiel im Auswärtsblock, egal ob du unten gestanden hast oder oben gesessen hast. Wir haben ja oben gesessen, vor mir war mein Papa, mit 79 Jahren ist er da die Treppen hoch, ganz gemütlich, und ich hatte mich total drauf gefreut, weil jedes Spiel, das ich bisher in der Bayer Arena geguckt habe, habe ich mit meinem Vater irgendwie zusammen geguckt, und ist ja jetzt nicht so weit von meiner Heimat entfernt, das heißt, wenn du mal Bundesliga geguckt hast, so, dann bist du vielleicht mal nach Dortmund, aber bist halt auch mal nach Leverkusen, und ich habe jetzt drei Spiele in der Bayer Arena geguckt und alle drei mit meinem Vater, das ist auch so ein schönes, rundes Ding. Aber ich habe da oben halt mal so richtig schön den Familienblock angeheizt. Und ich hatte neben mir einen Vater mit seiner Tochter sitzen. Ich weiß nicht, ob er sie zum ersten Mal mitgenommen hat auf einer Auswärtsfahrt. Und ich hatte das Gefühl, er war sehr dankbar dafür, weil er hatte gar keine Lust, sich eigentlich zurückzuhalten. Und irgendwann standen wir zwei da. Die ganze hintere Reihe saß eigentlich. Und nur wir zwei lehnten über dieser Balustrade, die du da hast vor den Sitzen, damit du nicht runterfällst. Und dachten, ist ja jetzt wie Wellenbrecher hier. Meinster!
Aus der letzten Reihe im Stadion bis aufs Spielfeld.
Es war vielleicht einfach ein bisschen unangenehm für die Tochter, die ihren Vater dann, glaube ich, so auch noch nicht erlebt hat. Aber irgendwann ist sie auch so langsam in diese Situation hineingewachsen. Also, so werden Fans geboren.
Das ist der Lernprozess, definitiv. Aber viel wichtiger, was ist denn jetzt deine Quote? Also, was hast du gesagt? Drei oder viermal warst du da?
Ja. Jedes Mal scheiße. Ich glaube, zweimal unentschieden, einmal verloren.
Also, dann haben wir quasi wegen dir die zwei Punkte da liegen lassen.
Ja, aber damals, also ich bin mal Sympathisant von Leverkusen gewesen, als ich sehr klein war. Und deswegen fand ich das nie toll. Also, ich bin nie mit guten Emotionen aus dieser Arena raus.
Okay.
Also war es ja schon quasi ein besseres Erlebnis. Und vor allem hast du deine Mainz 05 Auswärtsstatistik aufpoliert, weil bis dato immer, wenn Jan auswärts gefahren ist, haben wir keinen einzigen Punkt geholt. Und ich hatte schon so ein bisschen Schiss, als du spontan gesagt hast, ich komme auch mit. Da dachte ich so, nee, lass mal lieber, bleib lieber zu Hause. Aber wir müssen das ja aufbauen, weil du mit der Olmütz fahren willst. Und da müssen wir ja gewinnen.
Eben, wir müssen jetzt schon anfangen, den Fluch zu brechen.
Genau.
Weil ich muss ja irgendwann europäisch, also das Abenteuer kann ich mir leider nicht entgehen lassen. Ich habe schon viele Opfer in dieser Saison irgendwie gebracht. Wir haben mal festgestellt, wir treffen immer, wenn ich die Hose aushabe, also wenn ich auf Toilette gehe. Dann habe ich irgendein so Heimspiel zu Hause, weil ich nicht mehr ins Stadion konnte, ohne Hose auf der Couch geguckt. Und ich dachte mir, irgendwann reicht's mal. Ich muss auch auswärts fahren dürfen. So, und dann nehme ich ein Unentschieden gegen Leverkusen, solange ich die Hose anbehalten darf, doch mit Kusshand. Also,
du durftest mitkommen. Also es ist schon,
du durftest
musst
mitkommen.
Vielleicht dann auch jetzt einfach wieder auswärts fahren.
Aber Johnny, du warst ja lange Zeit bei 05 angestellt. Wie guckst du jetzt Fußball? Hast du so Entzugsentscheidungen? Sitzt du mit Kamera auf der Couch? Oder ist das jetzt so wie dieser legendäre Gladbach-Fan, der immer mitläuft an der Seitenlinie? Oder so oben auf der Tribüne dann mitlangläuft? Rennst du dann auch bei dir quer durchs Wohnzimmer und wunderst dich, warum der Bildschirm aufhört?
Noch habe ich nicht angefangen, vom Fernseher zu vloggen. Ich glaube, das werde ich auch nicht planen. Aber nee, ist natürlich gerade wieder etwas ungewohnt, muss ich sagen. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen, in diese ja quasi neutrale Rolle reinzukommen. Aber so langsam komme ich wieder rein und habe wieder so eine gewisse Routine und macht auch mal wieder Spaß zu faulenzen, während man schaut.
Du zuckst nicht zusammen, weil du denkst, oh, bei jedem Tor könnte eine Bierdusche von hinten kommen.
Das nicht. Eher dann rege ich mich wieder über Leute auf. Wobei da habe ich jetzt noch zu viel persönliche Nähe, finde ich, um mich so richtig arg aufzuregen. Normalerweise hat man ja immer seine ein, zwei Hassspieler, sage ich jetzt mal, oder Spieler, auf die man sich so ein bisschen eingeschossen hat. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Aber irgendwer wird es wieder bald werden.
Was sind deine Erfahrungen mit der Bayer Arena? Weil im Gegensatz zu mir, der jetzt dreimal da oben irgendwo gesessen hat und Felicitas, die vielleicht auch mal in Schülertagen da gewesen ist, weil es kein anderes Bundesliga-Stadion gibt, das Schülern die Tickets hinterherwirft, weil die das eigene Stadion nicht voll bekommen. Was ist deine Erfahrung aus der Bayer Arena? Wie nimmt man diese Schüssel eigentlich von unten wahr?
Ja, kommt drauf an, was du betrachten willst. Also aus, sag ich mal, Fanperspektive im Block irgendwie ein bisschen komisch, dadurch, dass das ganze Stadion ja, sag ich mal, einen gewissen Hang hat, eher Richtung VIP-Plätze sich zu orientieren und alles dafür auszulegen. Aus Arbeitsperspektive war es aber natürlich relativ angenehm. Nicht so ein emotionales Setting, muss ich sagen, verhältnismäßig. Und vor allem halt im Innenraum ist alles picobello. Also das ist, würde ich sagen, nach der Allianz Arena wahrscheinlich das zweitmodernste Stadion in Deutschland und auch am hochwertigsten alles. Man hat im Innenraum sehr viel Platz, um zu arbeiten. Da sieht man, da ist ein bisschen mehr Geld vorhanden.
Klinisch sauber, wird der Bayer-Fan jetzt sagen. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, nicht ganz so emotionsgeladen, was kommt denn so stimmungstechnisch unten an? Weil, wie gerade eben schon gesagt, so, also Leverkusen-Fans haben jetzt nicht so den Ruf, wirklich Terz zu machen.
Das stimmt. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Manche Stadien haben den Hang dazu, dass sie mit Lautsprechern nachhelfen und dadurch dann quasi die Illusion erzeugen, dass der Block deutlich lauter ist. Deswegen könnte es auch sein, dass es dort sehr unangenehm gewesen ist von der Lautstärke. Das weiß ich nicht mehr ganz. Aber ansonsten, man hat viel Raum. Also man fühlt sich nicht bedroht. Es gibt auf jeden Fall Stadien, da stehst du vor der gegnerischen Kurve und denkst dir so, boah, das werden echt 45 Minuten, die machen gar nicht mal so viel Spaß.
Und du bist nicht der Schiedsrichter, muss man sagen.
Und ich bin nicht der Schiedsrichter. Nee, aber Leverkusen ist schon relativ entspannt. Das ist jetzt kein Köln, finde ich, sehr unangenehm beispielsweise.
Echt sehr unangenehm, weil als ich da gewesen bin, bei dem Spiel, ich bin in dieses Stadion rein, so kurz über der Grasnarbe quasi eingelaufen, das fand ich schon mal sehr, sehr cool. Und dann öffnet sich dieses Stadion einfach nach oben hin, dieses Rhein-Energie-Stadion, und denkst dir, wow, geil,
aber
so ein Kindheitsgefühl.
Vor der Kurve stehen unten. Also fände ich, glaube ich, in Köln weiß ich auch nicht. Also wie mir jetzt der Eindruck von Leverkusen war auch, dass ich irgendwie nochmal gedacht habe, die Akustik in diesem Stadion ist auch so schlecht. Also selbst wenn die Leverkusen-Fans irgendwie Stimmung gemacht haben, das kam bei uns überhaupt nicht an. Wir haben nur uns gehört und dann ja, lief das so vor sich hin.
Ja, die Fans machen halt auch letztendlich den Unterschied. Bei Köln, finde ich, merkt man immer sowohl ins Positive als auch ins Negative, wie die Fans halt total ausschlagen. Und dadurch kann halt das dann alles so, ja, so zusammenkommen und irgendwie so immens laut werden.
Merkst du das auf dem Platz, also merkst du das an der Seitenlinie, je nachdem, ob die Stimmung, also klar, positiv, negativ, das kriegen wir alle auch emotional verkrüppelt noch halbwegs eingeteilt, aber kriegt man so diesen Vibe, diesen Druck mit, der dann irgendwann von außen reingetragen wird?
Also ich auf jeden Fall, aber ich bin natürlich auch, sag ich mal, nicht so fokussiert wie jetzt Nadim Amiri wahrscheinlich auf dem Feld. Bei dem ist es vielleicht nochmal anders. Nee, aber das kriegt man schon mit, auch wie es sich dann langsam hochschaukelt und immer intensiver wird. Aber da gibt es dann, das ist je nach Stadion auch tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also ich finde, man würde ja erwarten, dass jetzt Dortmund total angsteinflößend ist. Aber Dortmund ist auch irgendwie
Theaterpublikum.
So stark würde ich es nicht ausdrücken, aber auf jeden Fall nicht so imposant, wie man denkt, und ein bisschen entspannter.
Nee, ich finde, das kriegt man auch als Auswärtsfan da schon mit, dass Dortmund jetzt nicht so in Anführungszeichen angsteinflößend ist. Schalke zum Beispiel fand ich auch aus dem Auswärtsblock total beeindruckend, welche Wucht dieses Stadion entwickeln kann. Genauso wie in Köln. Das war jetzt bei Schalke wirklich gar nicht angsteinflößend, weil da alles total freundlich ist. Ich meine jetzt einfach nur beeindruckend in dem Sinne, welche Kraft dieses Stadion einfach entwickeln kann. Und was man total unterschätzt, finde ich, ist Mainz tatsächlich selbst. Wenn man sich unsere Wand mal von außen anguckt, lernt man erst, wie groß die eigentlich ist. Weil wenn man die ganze Zeit drin ist, kommt das einem viel kleiner vor. Du weißt, ah, da steht der, das ist die Gruppierung und jene. Und das ist ja quasi dein Wohnzimmer. Und sobald du mal unten bist, bist du erstens erschrocken darüber, wie hoch, steil und groß das ist. Und zweitens, wie verdammt laut. Das ist nämlich wirklich so, kriegst du richtig Druck auf dem Trommelfell.
Haben wir ja auch diese Saison schon ein paar Mal mitbekommen. Unter anderem gegen Trondheim.
Trondheim war auch so ein überragendes Spiel. Aber du bist ja quasi jetzt unser On-Field-Reporter. Das freut mich total und schön, dass du hier bist. Um beim Thema Auswärtsfahrten zu bleiben und weil du gerade schon Trondheim angesprochen hast und damit sind wir dann bei der Conference League. Es war ja Auslosung unter der Woche und es geht nach, Trommelwirbel, Olmütz.
Ich war todesnervös vor dieser Auslosung. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich habe mich ja schon letzte Woche aufgeregt, dass die es nicht geschissen bekommen haben, im Hinspiel in irgendeiner Tendenz anzuzeigen, wo es hingehen könnte. Und dann mussten wir ja alle Donnerstagabend notgedrungen Conference League gucken. Ich habe es aber dann auch nicht, also diese Konferenz mit Europa League noch dann parallel, wild.
Ja, vor allem, es zieht sich auch immer total und dann denkt man, okay, jetzt komm, ihr zeigt noch den Trailer, dann zeigt ihr nochmal alle Teams und dann ist gut, dann könnt ihr einfach auslosen, aber dann kommt für jede einzelne Situation nochmal ein Trailer und nochmal eine Anmoderation und alles muss spannend gemacht werden.
Aber diesmal war wenigstens kein Zauberer da war ich ja fast enttäuscht.
Ja, aber jetzt geht's mit Wollmütz nach Olmütz und wie unsere Szene rausgegeben hat, auch ohne Ticket, denn es wird maximal 5% geben, was summa summarum irgendwas zwischen 500 und 700, vermutlich 650 Tickets entspricht, was schon ein bisschen wenig ist.
Ja, vor allem alle hatten Angst, vor dem Auswärtsblock in Mostar eingekesselt zu sein.
Einmal Kanarienvogel sein.
Genau, ja. Und jetzt haben wir trotzdem irgendwie ein ähnlich blödes Problem. Also das ist schon ziemlich absurd, dass wir in so einer Situation sind, dass wir jetzt zumindest von der Wertigkeit eines der wichtigsten Spiele unserer Vereinshistorie haben und kaum einer kommt ins Stadion.
Ja, es ist das erste K.O.-Spiel international für Mainz 05 und dann können nur 650 Mainzer im Auswärtsblock stehen. Also der Witz war ja, dass Olmütz das ja mit Sicherheitsbedenken begründet hat und wir haben dann nochmal, also es ging jetzt auch so durch diverse Gruppen, dass die auch teilweise in der heimischen Liga auf der Gegentribüne einfach die komplette Tribüne ist voll mit gegnerischen Fans von Prag oder so und das ist anscheinend kein Problem, aber wenn dann so friedliebende Mainzer nach Olmütz kommen, dann dürfen die alle nicht ins Stadion.
Ja, hat natürlich überhaupt nichts mit dem Wettbewerb zu tun und ist auch ein komplett unbekanntes Verhalten. Das haben auch noch nicht, in dem Kontext nehme ich sie mal in Schutz, die Eintracht in Italien erlebt. Das hat auch noch nicht der VfB in Holland erlebt oder wie auch immer. Also ich finde, das reißt so ein bisschen ein und die UEFA müsste eigentlich mal durchgreifen und gerade einem Verein wie Mainz 05, der ja beispielsweise in Craiova auch wirklich von den Gästefans zurückgespiegelt bekommen hat, ey, es war so schön mit euch, es hat so viel Spaß gemacht, auch wie ihr in der Stadt gewesen seid. Und dann kommt jetzt auf einmal Olmütz daher und sagt, na, das tut mir aber leid, das ist jetzt aber ein bisschen gefährlich hier. Vor allen Dingen bei einem Stadion von 12.000 Leuten und am Ende kriegen die selbst nur 4.000 oder 6.000 rein. Tut mir leid, also ihr wollt doch auch ein Geschäft machen, wir machen euch das Ding voll und sind noch nett dabei. Also ganz ehrlich, begründet das doch nicht mit Sicherheitsbedenken, wenn es euch im Endeffekt um den Wettbewerb geht.
Vor allem aus Perspektive der UEFA, die wollen ja ein schönes Erlebnis für alle Leute schaffen, auch dann bildlich gesehen. Also auf RTL soll das ja dann auch irgendwie gut aussehen und vielleicht irgendwie eine coole Show von unseren Fans geben, emotionale Bilder geben. Und das wird es ja eben definitiv so nicht geben. Und was ich auch nicht verstehe, ist, letztendlich sind wir, auch wenn es absurd klingt, einer der Aushängeschilder in diesem Wettbewerb. Definitiv einer der Top-3-Favoriten wahrscheinlich. Ja. Und jetzt dürfen wir da mit nicht mal 1.000 Leuten hin. Also
vor allen Dingen ist es ja auch viel sicherer, wenn 5.000 Mainzer einfach in der Stadt unterwegs sind.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also Sicherheitsbedenken hin oder her, aber wenn du halt mehr Mainzer ins Stadion lässt, dann weißt du halt auch, wo die sich aufhalten. Ja. So kommen halt von allen Herren Ländern über alle Flughäfen dieser Welt irgendwelche Leute mit ganz vielen kruden Geschichten, damit nur nicht drinsteht, sie sind direkt aus Mainz irgendwie angereist und werden in der Stadt aufschlagen und irgendwie versuchen, an Tickets zu kommen. Also das kann es ja auch nicht sein. Auf der anderen Seite denke ich mir, die UEFA, wenn die Bilder halt nicht so toll sind und das Thema Heimspiel, Auswärtsspiel dann irgendwie doch nicht mehr so relevant ist, verlegt man so ein Spiel halt mal irgendwo anders hin. Also das ist ja, ich könnte mich schon wieder aufregen.
Ja, ich finde halt einfach, da musst du einfach sagen, ach, wenn ihr die Sicherheitsbedenken habt, dann könnt ihr leider auch selbst nicht auswärts fahren. Wenn ihr nicht für Gästefans attraktiv sein könnt, dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass ihr als Gästefans irgendwo hinreist. Was ich aber schade fände, weil es geht ja um eine Kultur. Es geht um Fankultur und das eine sind die schönen Bilder und dass man damit natürlich auch Werbung machen kann und dass wir ein Aushängeschild sind. Auf der anderen Seite geht es ja auch ein bisschen um Völkerverständigung und das ist ja das Aushängeschild der UEFA. Unite und hasse nicht gesehen und am Ende kommt er bitte nicht wegen Sicherheitsbedenken. Und das, ich meine, das zeigt ja ein bisschen, was für ein Haufen das ist.
Das Ding ist halt einfach, klar, unsere Minimum 5%, die wir abgeben müssen, ist mehr als das Doppelte, als das, was Olmütz abgeben muss. So, ne? Und ich denke mir, wir haben ja auch viel im Vorfeld drüber geredet und am Ende stand es dann wirklich spitze auf Kopf, welcher Turnierbaum uns erwartet und ist es wirklich Crystal Palace, das große Spiel in London, wo wir wahrscheinlich alle uns irgendwie das erträumt haben, dass es passiert, oder halt Olmütz. Aber ich fand es so schön, über die Tage auch jetzt zu sehen, übers Wochenende, wie viele einfach gesagt haben, natürlich ist die Anreise nicht einfach und natürlich musst du erstmal gucken, wo fliege ich hin? Schaffe ich das mit dem Auto? Komme ich irgendwie mit der Bahn? Was weiß ich? Aber man wird einen Weg dahin finden und du willst einfach an diesem Tag deinen Verein supporten. Und jetzt ist halt klar, das wird ein Hauen und Stechen und wenn wir Pech haben, kommt kein einziges Ticket in den Vorverkauf, weil die Allesfahrer das schon, das, also zu verdient, ne, darum geht es mir gar nicht, aber es sind einfach super wenig Tickets.
Also Teilhabe ist das definitiv nicht. Aber damit möchte ich dann auch schon wieder ein bisschen abbiegen. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt, weil Flitz, wir zwei werden auf jeden Fall anreisen. Egal, ob wir Tickets bekommen oder nicht, das haben wir schon gesagt. Wir werden einen Zwischenstopp in Wien machen. Mhm. Auch mal schön, kann man sich auch mal leisten. Und haben aber vorher bereits einen Zwischenstopp in Leverkusen gemacht. Und da saß natürlich ein Ex-Trainer von Mainz 05 auf der anderen Seite, nämlich Kasper Hjulmann. Und das ist jetzt eine sehr umständliche Anmoderation, ist mir aber egal. Ein anderer Ex-Trainer.
Apropos Ex-Trainer.
Genau. Hat bei unserem Kollegen und Hinterhofmitglied Domi Theis gesessen vergangene Woche. Und zwar Bo Svensson war im Coach-to-Coach-Podcast. Liebe Grüße gehen raus. Und hat sich da auch nochmal zu Mainz 05 geäußert. Und der liebe Domi hat uns einen kleinen Teaser rübergeworfen, damit ihr natürlich auch fleißig angefüttert werdet und dann selbst reinhört. Am Mittwoch kommt die Folge. Hört doch mal rein und hier ist ein kleiner Vorgeschmack, was Svensson noch so zu Mainz 05 gesagt hat.
Was war denn deine schwierigste Phase als Cheftrainer bislang?
Ganz eindeutig die letzte Zeit bei Mainz. Es ist auch kein Geheimnis, dass Mainz natürlich einen besonderen Status bei mir hatte. Und dass ich fast 3 Jahre da war und das ist auf jeden Fall von Ergebnissen und Tabellensituation ganz gut lief, 2,5 Jahren, aber es war auch sehr intensiv. Und dieser extra Rucksack von nicht nur versuchen, eine Fußballmannschaft besser zu machen, aber auch dafür sich verantwortlich zu fühlen für das Ganze. Und dann bei mir am Ende zu spüren, dass die Energie und die nächste Stufe, die auch bei mir angepusht werden soll, dass das nicht da war und trotzdem sich dafür verantwortlich zu fühlen, das war nicht so einfach.
Jetzt so auch im Nachgang, war das für dich jetzt auch mit die größte Erkenntnis, dass die Energie auf deiner Seite dann da gefehlt hat, was dazu geführt hat? Oder wie blickst du da jetzt, um da nochmal einmal reinzuhaken, auf die Zeit, auf diese Endphase zurück von dieser sehr erfolgreichen Zeit insgesamt?
Ich glaube, die Analyse ist genau das Umgekehrte, dass es nicht alles von mir abhängig war. Also ich habe mich für alles verantwortlich gefühlt, für Torwart, der vielleicht nicht den Ball gehalten hat oder dass ein Spiel mal verloren gegangen ist oder dass ein Training schlecht war. Und es ist klar, ich habe Verantwortung dafür, aber vielleicht nicht, sage ich mal, die Schuld für alle Sachen. Aber ich habe mir halt wegen dieser sehr, sehr enges Verbundenheit mit Mainz extrem mich mit jedes Ding, der da passiert ist, verantwortlich gefühlt.
Seine schwierigste Phase war also die Schlussphase in Mainz. Und du warst relativ nah dran, Johnny. Wie hast du das damals wahrgenommen mit Bo und seinem Abgang?
Ich kann mich noch gut dran erinnern, weil ich hinter der Kamera saß, als er sein bekanntes Statement abgegeben hat zum
letzten
Worte sozusagen. Ich habe nicht geweint. Kann mich aber erinnern, wie einige im Raum danach auf jeden Fall schwer gekämpft haben und er selbst auch dann noch ein paar Sekunden stillschweigend saß und dann so ein bisschen in die Runde meinte, Jungs, schaut, dass es dem Verein weiterhin gut geht. Also man hat schon gemerkt, dass es ihm sehr schwer gefallen ist und dass ihm der Verein, wie er ja auch eben gesagt hat, wirklich am Herzen liegt. Und ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, die Analyse, die er jetzt für sich gezogen hat, ist auf jeden Fall insofern richtig, dass es der gesündere Weg ist. Aber in der Situation, wo er war, wäre es vielleicht auch gar nicht anders gegangen. Also diese Gesamtverantwortung, die er übernommen hat, die war sicherlich wichtig, vor allem in der Phase, als er uns vorm Abstieg gerettet hat. Und dann hätte er vielleicht peu à peu Verantwortung abgeben müssen, um sich selbst auch zu schützen. Aber er hat eine herausragende Leistung gemacht und wird immer willkommen sein. Und ich denke, er wird auch noch mal irgendwo einen herausragenden Job machen.
Glaube ich auch. Aber das Thema, was viele vielleicht auf dem Schirm haben, wie schwierig es es ist für Leader oder Leute, die einem Team vorsitzen, Verantwortung abzugeben, eben nicht in dieses Mikromanagement abzudriften. Hält der Torwart jetzt den Ball? Wie läuft jetzt eigentlich die Ecke? Und du hast ja schon gemerkt, und ich finde deswegen auch seine Analyse total richtig, wie ausgebrannt er war. Seine Antworten auf den Pressekonferenzen und Interviews wurden immer kürzer. Es hatte fast was von Bockigkeit manchmal, aber er war halt einfach alle. Und deswegen glaube ich, auch wenn alle gewusst haben, so, ey, Svenssons Zeit ist jetzt echt zu Ende, aber alle lieben ihn. Deswegen tat dieser Abschied halt auch so weh, weil er halt tatsächlich immer nur das Beste für diesen Verein gewollt hat.
Und da konnte man sich immer zu 100% drauf verlassen. Das war einfach eine wirklich tolle Zeit auch mit ihm. Und ich finde dann auch wieder, in der Aussage wird auch wieder klar, was Mainz 05 ja eigentlich auch ist. Wir sind ein Aus- und Weiterbildungsverein auch für Trainer. Und der kam von Liefering, das war sein erster großer Cheftrainerjob, dann gleich bei Mainz 05, wo er sich so verantwortlich gefühlt hat. Und dann finde ich es auch irgendwo schön zu hören, zu sagen, das war für ihn eine schwierige Zeit. Und das nehme ich auch zu 100% ab, darum geht es mir gar nicht. Aber zu sagen, dass man daraus lernt und das, ne, und das mitnehmen kann, das finde ich einfach großartig.
Ich glaube auch, dass zum Beispiel ein Bo Henriksen ähnliche Rückschlüsse ziehen wird. Ne? Bei ihm ist er an einer anderen Entwicklung gescheitert. Wir hatten, ich glaube, vor zwei Sendungen mal drüber gesprochen, dass so die vergangenen Trainer seit Sandro Schwarz immer an dem Oberbegriff Entwicklung gescheitert sind. Und ich glaube, dass Svensson da für sich seine Rückschlüsse auf sich selbst gezogen hat, zeigt auch einfach, was für ein Charakter das ist, dass er halt nicht irgendwo anders die Fehler gesucht hat und sagt, ah, da kam jetzt Unruhe von außen rein oder was weiß ich nicht was. Nee, sondern ich in der Situation habe so viel gemacht, dass es zu kleinteilig war, dass ich selbst ausgebrannt bin. Das finde ich bemerkenswert und ich glaube auch zum Beispiel, dass ein Henriksen, nicht die gleichen, aber einen ähnlichen Rückschluss für sich irgendwann ziehen wird und dann genauso erfolgreich irgendwo nochmal auftauchen wird. Und wo du schon merkst, das sind einfach Trainer, anders als unser jetziger Trainer, die eben noch nicht dieses Maß an Erfahrung mitgebracht haben und sich deswegen hier immer noch gut weiterentwickeln können.
Da würde ich auf jeden Fall zustimmen und wie du schon gesagt hast, das ist echt stark von Bo, dass er das für sich so einsortieren kann mittlerweile. Wobei ich dir ein bisschen widersprechen muss, zu sagen, dass die Trainer immer daran scheitern, sich zu entwickeln, weil es natürlich auch nur in einem gewissen Maße möglich ist. Also wenn du dir im Bundesliga-Vergleich jetzt anguckst, wer war denn überhaupt so lange Trainer bei einem Verein? Wer konnte sich de facto denn überhaupt so oft neu erfinden, sich neu entwickeln? Und dann kommt Christian Streich, dann kommt ja,
Frank Schmidt.
Genau, und danach hört es dann aber schon langsam auf. Ja. Also wenn der Verein nicht, Frank Schmidt ist ja sicherlich auch quasi dankbar dafür, dass der Verein peu à peu mit ihm gewachsen ist. Dadurch konnte er sich auch immer neu orientieren. Bei uns ist natürlich irgendwo ein Limit gesetzt. Also ich sag mal, vielleicht werden wir irgendwann mal Champions League spielen. Champions League gewinnen, wahrscheinlich leider nicht. Das heißt, für einen Thomas Tuchel beispielsweise war ja dann auch irgendwann der Punkt angekommen, wo man sagt, okay, was soll er denn mit uns noch erreichen?
Mainz ist zu klein geworden für die Persönlichkeit, die er dann geworden ist im Endeffekt. Oder ähnlich auch Jürgen Klopp, logischerweise.
Genau.
Aber es kann ja auch nicht jeder Jürgen Klopp und Thomas Tuchel werden. Auch wenn gerade schon wieder die Urs-Fischer-Tabelle kursiert, die sagt, besser als Jürgen Klopp.
13 ja. Spiele ungeschlagen.
Aber das ist eigentlich auch eine schöne Überleitung, weil Kasper Julmann sitzt auf der anderen Seite, auch jemand, Thema Entwicklung nochmal, der sehr starr auf einer Entwicklung beharrt hat und davon nicht abgewichen ist. Und die Leverkusener sagen gerade so, oh, das Thema kennt ihr ja mit Kasper Julmann. Jetzt beharrt er auf einer Sache, die scheinbar nicht funktioniert und es funktioniert nicht mehr bei uns. Und ich würde sagen, damit gehen wir rüber. Weil Mainz gegen Leverkusen, das steht schon in den vergangenen Jahren für Spektakel. Das letzte Spiel gewann Leverkusen 3-4 in Mainz. Leverkusen blieb die letzten 17 Spiele gegen 05 nie torlos. Das ist schon eine krasse Statistik, vor allem gegen eine Mannschaft, die sich wie Mainz 05 über die Defensive identifiziert. Allerdings hat Leverkusen gegen Piräus und Union zuletzt nur einen Schuss aufs Tor gehabt. Das ist, das ist schon ziemlich hart. Und gegen Union gab es bereits die dritte Niederlage in 2026. Also der Trend in diesem Jahr spricht nicht für sie. Und sie haben unter Hjulmand ehrlicherweise auch schon anders gespielt. Also sie sind jetzt genau an dem Punkt, um zu schauen, was macht Hjulmand jetzt anders, damit sie wieder in den Fluss reinkommen. Aber zu Hause hat man das letzte Gegentor im Januar bekommen. Und zwar gegen den VfB. Und danach war man 5 Spiele ohne Gegentor. Was ja irgendwie auch schon wieder so ein kleiner Hint in Richtung unserer Offensive ist, die sich ja eigentlich bekanntlich schwer tut und die noch ein Erschwernis hatte in diesem Spiel. Und damit würde ich sagen, holt euch nochmal was zu trinken, wärmt euch ein wenig auf, ruckelt die Decke nochmal zurück, dreht den Ton noch ein bisschen lauter, denn jetzt gehen wir in die Analyse. Bis gleich.
Nadim Amiri ist Gott, Pate und Jesus bei Mainz. Gott, Pate und Jesus. Gott, Pate und Jesus bei Mainz. Nadim Amiri ist Gott, Pate und Jesus bei Mainz.
Nadim Amiri ist Gott, Pate und Jesus und was weiß ich nicht, was alles, die Reinkarnation. Er ist die Dreifaltigkeit bei Mainz 05. Ich glaube, er wollte eigentlich Papst und nicht Pate sagen. Ist aber auch egal. Liebe Grüße gehen raus an Gamer Brother an dieser Stelle. Das Spiel begann mit einem Schocker. Nadim Amiri fällt aus und nicht mal gerade eben für ein Spiel, weil er mal eine Grippe oder eine Erkältung hat, sondern, und das ist auch unüblich für Mainz 05, man gibt einen Zeithorizont raus, vermutlich, weil man sich gedacht hat, oh, das wird sonst zu unruhig, 6 bis 8 Wochen fällt Nadim Amiri aus und das ist wirklich krass.
Ja, das kannst du so sagen. Also unser Topscorer, der Mann, der gefühlt in den letzten 8 bis 2 Jahren also 8 Wochen bis 2 Jahren, gefühlt uns alleine getragen hat. Vor allem jetzt in dieser Saison nochmal. Wenn der fehlt, dann wird es natürlich schwierig, die nächsten Wochen irgendwie hinzubekommen. Gerade mit den anstehenden Conference-League-Partien dann auch, wo wir mal wieder ein bisschen mehr Ballbesitz bekommen werden. Ja, also vorm Spiel dachte ich ehrlicherweise, das wird jetzt nicht so ein gutes Spiel, was wir jetzt erleben werden.
Ja.
Aber dann hat sich Paul Nebel gedacht, ich kann auf einmal wieder ganz gut Fußball spielen.
Ja. Nadim Amiri, also ich meine, in den letzten 7 Spielen 7 Tore, okay, davon gefühlt 20 Elfmeter, ist aber auch egal, musst du auch erstmal so machen. Der Letzte, der es gemacht hat, war Markus Ingvardsen in dieser Konsequenz. Aber er ist halt auch für das Spiel unheimlich wichtig bei uns.
Habt ihr bei Markus Ingvardsen, das muss ich jetzt einschieben, habt ihr bei Markus Ingvardsen den Post gesehen von San Diego, wo er spielt?
Nee.
Da hat er so eine Maske angezogen, wie so ein Wrestler. Und dann haben sie L. Ingvardsen oder sowas drunter geschrieben. Also für jeden, der das noch nicht gesehen hat, geht bitte auf die Seite von Markus Ingvardsen und guckt euch das an.
Das klingt wie diesen klassischen Take, jemand fliegt raus und kommt als so und so Juanes zurück. Mexikanischer Spider-Man auf einmal, der Däne da.
Definitiv. Er sieht auch sehr verloren aus in dem Moment. Also ich glaube, er war sehr überfordert.
Warum hat er diese Maske bekommen?
Irgendein Fan hatte das dabei und hat es ihm gegeben. Und hat dann
im Spiel?
Nein, nach dem Spiel natürlich.
Okay, gut.
Aber das sieht trotzdem sehr absurd aus, weil er quasi so vor der Tribüne so ein Selfie macht dann mit dieser Maske an.
Erinnert so ein bisschen an Geraldo Becker. Der hätte ja die Möglichkeit gehabt, in diesem Spiel dann tatsächlich ein Spider-Man-Jubel auszupacken. Das Einzige, was er hinbekommen hat, ist in die falsche Ecke zu rennen zum Jubeln. Ja, also von daher, die Verwirrung ist groß zurzeit bei Torjubeln.
Ja, also ich wollte nur mal zu Nadim Amiri sagen, der mag vielleicht Jesus sein, aber Paul Nebel ist auferstanden. Also, ne, so deswegen.
Nee, der eine ist Jesus, der andere ist Baby Jesus.
Baby Jesus. Nein, also ich habe mir auch vor dem Spiel tatsächlich einige Gedanken gemacht. Wir haben auch letzte Woche ja drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wo soll das denn hinführen, wenn wir immer auf Nadim Amiri-Tore angewiesen sind und darauf, dass er mal irgendwie den goldenen Fuß auspackt und was in den Winkel haut. Die Antworten müssen jetzt halt gefunden werden und ich bin da komplett bei dir. Ich glaube, die Spiele in der Bundesliga, die wir noch vor uns haben, die kommen tatsächlich einer Nadim Amiri-Verletzung eher entgegen, weil du halt auf spielstarke Gegner triffst, mit Stuttgart, vielleicht auch mit Frankfurt. Aber ich weiß nicht, ob das in Olmütz nicht viel helfen würde.
Wir können die Spiele ja mal kurz nennen. Es sind Stuttgart, Bremen, Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg, Gladbach. Ich sag mal, bis auf Bremen und Gladbach sind das alles Mannschaften, die gerne auch mehr den Ball haben wollen. Das heißt, wir haben nicht so diese spielgestaltende Rolle an und für sich. Es ist aber natürlich schon so, dass Nadim Amiri einfach mindestens einen Spieler bindet und du dadurch anderen Spielern mehr Raum verschaffst. Den Vorteil haben wir jetzt halt einfach nicht mehr. Und wenn es blöd läuft, dann noch gegen die Bayern. Gut, das ist sowieso das Bonusspiel, das kann es verschmerzen. Und gegen St. Pauli, das tut auch nochmal richtig weh. Also ich sag mal, 3 Spiele solltest du auf jeden Fall davon gewinnen, nämlich Bremen, Gladbach und St. Pauli. Vor allen Dingen nach diesem Spiel, alle haben da unten gepunktet oder haben gewonnen. Es ist sehr, sehr eng. Gegen diese direkten Konkurrenten musst du gewinnen. Und das ist natürlich dann schon ein harter Ausfall, auch wenn ich dir recht gebe, Felicitas, gegen 5 dieser Teams bist du eher in der Underdog-Rolle.
Ja, und das ist halt, glaube ich, dann der gute Ausblick in dem Sinne, dass du dann eher sagst, du musst dir wirklich überlegen, wie kannst du aus eigenem Antritt heraus Fußball spielen ohne Nadim Amiri. Das ist, glaube ich, ein größeres Fragezeichen, als zu sagen, wie stelle ich mich jetzt gegen Stuttgart hin?
Ja, ich glaube, defensiv ist sein Einfluss halt eher überschaubarer als offensiv. Und ich glaube, defensiv kriegen wir ihn besser kompensiert. Ich meine, das hat man auch gegen Leverkusen schon ganz gut gesehen. An der einen oder anderen Stelle habe ich mir aber offensiv schon einen Nadim Amiri gewünscht in diesem Spiel, weil ich mir schon dachte, an 3, 4, teilweise sogar 5 Situationen, wenn ich jetzt drüber nachdenke, oh, da wäre der Pass von Nadim Amiri gewesen, da hätte er gestanden und es wäre brandgefährlich geworden. Und Leverkusen ist angesichts dessen mit nur einem Gegentor in diesem Heimspiel noch gut bedient gewesen. Und eigentlich muss man ja sagen, daher rührt ja auch diese Enttäuschung, dass man nicht 2 Punkte mehr mitgenommen hat. Und eigentlich muss man sagen, diese 2 Punkte ist momentan Nadim Amiri wert oder Nadim Amiri ist momentan unser Unterschiedsspieler, der 2 Punkte wert ist.
Das könnte wirklich sein. Also der hätte nur einen Freistoß gebraucht oder so und vielleicht wäre der drin gewesen. Aber vielleicht ist auch genau das jetzt ein Vorteil, dass man so eine Art Machtvakuum jetzt kreiert und die entsprechenden Spieler halt dort hineinwachsen und jetzt vielleicht ein bisschen mehr Platz haben, sich zu entfalten. Weil natürlich, Nadim hat das hervorragend gemacht, die letzten Spiele. Und das soll keine Kritik sein. Aber er hat natürlich auch sehr viel den Ball die ganze Zeit. Ja. Und vielleicht profitiert davon auch ein Paul oder andere Spieler.
Die wollen auch mal Fußball spielen.
Die wollen auch mal Fußball spielen, Verantwortung übernehmen. Und vielleicht haben wir ja dann ja auch eine Situation, wo wir in 8 Wochen darauf zurückgucken und sagen, ey geil, jetzt hat sich auf einmal ein Konstrukt gebildet, was super gut funktioniert und jetzt setzen wir da einfach noch als i-Tüpfelchen Nadim Amiri dazu und dann spielen wir vielleicht nochmal eine neue Vielfalt in unserem Spiel.
Ich höre da raus, Leipzig Ende Mai, das wird was. Ich fand halt für Nadim in dem Moment, glaube ich, so bitter, dass ich mir dachte, dieses Spiel gegen Leverkusen, ne, seine Rückkehr nach Leverkusen, das hätte ihm sicherlich geschmeckt, da zu brillieren. Und es ist ja auch so, dass die Spiele, die er jetzt ausfällt, das sind die Spiele vor der Länderspielpause. Und es ist de facto die letzte Länderspielpause vor der WM. Danach ist Trainingslager und Testspiele und so weiter. Aber ich glaube schon, dass er sich da auch einige Chancen ausgerechnet hatte, zumindest nochmal eingeladen zu werden.
Ja, vor allen Dingen gegen einen Champions-League-Verein wie Bayern 04 Leverkusen, da zu zeigen, so ey, wir spielen A, europäisch, wenn auch nicht auf höchstem Niveau, aber ich kann gegen diese Champions-League-Teams spielen. Jetzt aus einer Verletzung rauszukommen, Julian Nagelsmann hat schon die eine oder andere Überraschung angekündigt. Wir hoffen alle mal, dass er diese Überraschung vielleicht ist. Aber für ihn wird das auch im Heilungsprozess einfach knapp. Und bei Mainz 05 hatten wir in letzter Zeit häufiger den Fall, dass Spieler zu früh reingestiegen sind und zack, waren sie noch länger raus. Und das wird jetzt wirklich schwierig, da mit Augenmaß zu agieren, um auch Nadims WM einfach nicht zu gefährden.
Bei den Äußerungen von Nagelsmann war ich tatsächlich auch etwas irritiert. Er hat ja auch teilweise über spezielle Spieler geredet, unter anderem Goretzka, wo ich auch etwas verwundert war, dass scheinbar dann, zumindest so wie ich die Aussage deute, er in Goretzka vor Nadim sieht, mutmaßlich. Aber eigentlich, das letzte Spiel, was Nadim, glaube ich, in der Nationalelf gemacht hatte, war das Spiel, wo er sogar getroffen hat.
Ja. Mit Paul den Jubel zusammen, genau.
Und seitdem hat er bei uns eigentlich gefühlt jedes Spiel herausragend gespielt. Also es spricht wenig gegen ihn. Plus Nagelsmann kennt ihn noch perfekt. Und ja, er ist offensiv sowie defensiv einsetzbar. Mal schauen.
Also tatsächlich glaube ich, dass Nadim Amiri in der Nationalmannschaft einfacher zu ersetzen sein wird als bei Mainz 05.
Ach, ich weiß gar nicht, wie du da drauf kommst.
Aber ich bin immer der Meinung, man braucht auch Spieler, die mit so einem gewissen Selbstvertrauen dann in so ein Turnier gehen. Also auch wenn sie nur als Joker kommen, so wie Nagelsmann ja jetzt auch von Lennart Kahl fordert. Du musst dir deine Jugendlichkeit bewahren, wenn du mit dir bei diesem Turnier uns helfen willst. Kann ich mir schon vorstellen, das Argument ist, Nadim ist quasi Mainzer Ronaldo, hat hier Selbstvertrauen ohne Ende und dann wird er auch dort irgendwie funktionieren.
Ja, vor allen Dingen jemand, der auch einfache Tore schießen kann, wenn er die Standardmöglichkeit bekommt und du hast Nadim auf dem Feld, egal ob es der Elfmeter, egal ob es der Freistoß ist, sind schon mal 70-80% Torgefahr da, aus dem Nichts. Und das ist halt etwas, die Qualität bringt kaum ein anderer im deutschen Fußball so konstant mit wie er. Also ich hoffe für ihn, dass das klappt, aber wir müssen natürlich gucken, wie wir das bei Mainz 05 auffangen können. Eine Lösung hast du vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert, die sowohl kurz- als auch langfristig hoffentlich gut funktioniert. Paul Nebel. Man hat gegen den HSV, finde ich, in den letzten Minuten bereits gemerkt, oh, der kommt wieder in Tritt, da ist wieder diese Dynamik da, da ist wieder dieses Mainz 05-Gen bei ihm drin. Er hat diese, ja, es klingt immer so blöd, diese Spritzigkeit, Galligkeit, er ist hinterhergegangen, er hat sich nicht aufgegeben, er ist in Zweikämpfe gegangen, hat Bälle gewonnen und war auch sehr stringent nach vorne. All das hat man in diesen paar Minuten gegen den HSV gesehen, finde ich. Und trotzdem war natürlich den Koffer, den man ihm jetzt mitgegeben hat, Startelf, bupp, direkt, Ersatz Nadim Amiri, bupp, der war natürlich schon schwer.
Ja, definitiv, aber ich finde, das hat er herausragend gemeistert. Ist, glaube ich, sogar auch der Spieler mit der höchsten Laufleistung des Spieltags geworden. Und genau das ist letztendlich das Spiel, was er auch, was ihn so herausragend macht, dass er natürlich sowohl offensiv als auch defensiv da sehr gut agieren kann, immer alles gibt, hinterhergeht. Und ich finde, das hat ihm aber eigentlich nicht gefehlt jetzt in den letzten Spielen, sondern eher so dieses Selbstverständnis mit dem Ball, dann eine Aktion in der Offensive auch wirklich mal zu wagen und mal in einer Situation, wo man vielleicht nur 20% Wahrscheinlichkeit hat, dass diese Situation klappt, die trotzdem mit voller Lust einzugehen und mit vollem Glauben, dass die Situation irgendwie aufgeht. Und ich finde, das hat man jetzt gemerkt, dass er das wieder so ein bisschen hatte.
Und dass er sie auch lösen kann. Du hast es gemerkt, diese Ruhe am Ball, an der Außenlinie zu haben, so, gut, entweder der Ball ist im Aus und wir haben Einwurf, oder ich löse das Ganze jetzt gegen 2-1, oder ich lasse das Ding klatschen, aber er kriegt die Pressing-Situation aufgelöst. Und dieses Selbstverständnis hattest du nicht und du hast gemerkt, oh, da werden die Beine schwer, oh, dann für selbst verstolpert und am Ende noch selbst ins Ausgespielt im schlimmsten Fall. Und das ist auf einmal weg. Zumindest jetzt in diesen 90 Minuten plus 5 oder sagen wir plus 7 plus 5. Und das macht ja schon mal Hoffnung. Ist halt die Frage, ob er das jetzt über einen längeren Zeitraum auch gezogen bekommt.
Also für nichts stehe ich so auf dem Zaun wie für ein Comeback von Paul Nebel. Wirklich, weil was da über die Hinrunde an blöden Situationen mit, also du hast ja wirklich gedacht, der hat einfach Scheiß am Schuh. Der hat keine Chance, aus diesem Formteam tief rauszukommen. Dann kommt Urs Fischer. Es ist auf einmal klar, in dem System, in dem wir unter Fischer spielen, ist Paul maximal der Nadim-Ersatz. Und das kannst du ihm halt auch irgendwo nicht aufladen. Die Situationen, die er hatte, um sich auszuzeichnen, konnte er nicht wirklich nutzen. Und dann soll er halt gegen Leverkusen ihn ersetzen. Also das war schon, bin ich bei dir, wirklich eine Riesenaufgabe. Und umso schöner, dass das funktioniert hat. Also da habe ich wirklich riesig aufgeatmet, weil ich dachte, der ist jetzt so lange durchs tiefe Jammertal gegangen. Er hat das einfach verdient.
Ja, er hatte am Anfang des Spiels tatsächlich ein, zwei Situationen, die gar nicht so glücklich waren. Aber du hast auch gemerkt, dass er sich davon nicht hat runterziehen lassen. Und das ist ja auch so ein Ding. Er hätte jetzt auch sofort wieder den Kopf hängen lassen können. Total menschlich. Oh, fuck, die Scheiße ist immer noch am Schuh. Es geht nicht weg. Ich meine, es war sein erstes Startelfdebüt seit 5 Wochen. Also das ist schon eine heftig lange Zeit und er hatte nur Kurzeinsätze. Die Fitness ist dann in der Regel auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und du sagst es, er rennt und rennt und rennt. Er hat diese Leidensbereitschaft, die du bei Mainz 05 eingeimpft bekommst, die hat er wieder mitgebracht. Aber ich stelle mir schon die Frage, wir spielen mit 2 Achtern und Kai Schusano als einem Sechser. Du hast schon gemerkt, Paul Nebel alleine kann nicht die Lösung sein. Und genauso wenig wie Nadim Amiri alleine die Lösung ist. Ich erinnere mal daran, dass auch ein Jaesung Lee beispielsweise traumhafte Assists gespielt hat in der vergangenen Zeit und jetzt gerade selbst in so eine kleine Leistungsdelle reinfällt, die du auch gegen Leverkusen wieder gemerkt hast. Jetzt hat er wieder seine unglücklichen Situationen. Und für mich stellt sich die Frage, wie mutig da jetzt Fischer ist, wenn er sagt, oh, jetzt muss ich aber schon den Paul Nebel aufstellen für den Nadim Amiri. Jetzt weiß ich nicht, ob ich auch noch Jaesung Lee runternehme, auch wenn der gerade nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wenn Urs Fischer bei der Position, bei diesen beiden Achtern mutig ist und da auch mal durchrotiert, glaube ich, könnte man in Gesamtheit Nadim Amiri auffangen. Wenn er es nur an einer Person probiert festzumachen, glaube ich, wird das nicht gut gehen.
Ja, auf jeden Fall wird das nicht gut gehen, das nur an einer Person festzumachen, aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir mittlerweile einfach ein bisschen mehr Vielfalt im Kader haben.
Ja.
Wir haben jetzt halt mit einem Silas, mit einem Becker, haben wir auf einmal auch sehr viel Geschwindigkeit, die wir auf den Platz bringen können. Ein Tietz, jetzt auch ein Zielspieler, der vorne dir deutlich mehr gibt, auf den man sich verlassen kann. Und ich glaube, das kann dann auch das Spiel zwar etwas statischer und einfacher gestalten, aber dann auch ein bisschen einfacher vom Spielerischen her und weniger kompliziert. Und dann braucht man eben nicht Nadim, der alleine 3 Spieler gefühlt bindet.
Und Urs Fischer ist ja auch der Mann für Comebacks. Silas hat 623 Tage gebraucht und hat sein nächstes Bundesligator geschossen. Und bei Geraldo Becker waren es 656 Tage. Also er hat seit Mai 23 kein Bundesligator mehr geschossen.
Mainz 05, das R steht für Resterampe.
Also wirklich.
Also es ist schon Wahnsinn, wen der da alles aus der Versenkung holt und wer auch eigentlich ganz gut funktioniert, muss man anerkennen, ist schon eine Qualität von diesem Trainer.
Ich hätte auch ehrlicherweise nicht gedacht, dass die Kombination aus Daniel Batz zu Paul Nebel mit einem One-Touch-Ball von beiden sozusagen und dann zu Becker, der wieder per One-Touch dann einfach trifft. Also vor gefühlten 6 Monaten wäre das noch undenkbar gewesen und vor ein paar Jahren hätte man noch davon geträumt.
Also absolutes Traumtor. Batz auf Nebel, auf Becker. Ich taufe das Ding Airbnb.
Es ist einfach Konter Definition, wie man es in den Duden schreiben müsste. Also, was mir so geschmeckt hat bei diesem Tor, das war ja insgesamt eine total aufgewühlte Gemengelage. Weil wir hatten ja quasi, die kamen zu uns vors Tor, beschweren sich, sie hätten einen Elfmeter kriegen müssen. Und Batz ist so geistesgegenwärtig und haut den Ball lang. Und Paul macht's perfekt. Und Geraldo Becker macht nicht zwei Kontakte, sondern wirklich nur einen und haut den rein. Und wie die Leverkusener rumgeheult haben nach dem Spiel. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber die haben einfach Pech gehabt. Die haben sich da wirklich überrumpeln lassen und wir haben es perfekt ausgespielt.
Es ist ja auch kein einfacher Ball, den Batzi da spielt. Also ich habe noch nie ein Tor gesehen, das zwei Seitfallzieher beinhaltet. Also das ist halt auch so ein Ding.
Ich dachte auch ehrlicherweise nicht, dass er das in sich hat, weil er ist auf der Linie immens gut und auch in der Strafraumbeherrschung. Aber jetzt mit dem Ball, dachte ich, wäre er schon ein bisschen limitierter. Und das war dann... Da muss Robin auf einmal aufpassen.
Ja, wobei ich finde, also Batzi tatsächlich mit Ball am Fuß stärker als Robin. Ich finde Robin auf der Linie noch einen Tacken stärker eigentlich als Batzi. Haben so beide ihr Für und Wider. Und du hast bei Batzi schon gemerkt, den Ball hat er wirklich, den spielt er öfter. Und sowas von perfekt. Aber auch Paul, der geistesgegenwärtig schaltet und tief geht. Und Geraldo Becker, der sich denkt, ich könnte ihn auch annehmen. Aber so ist halt einfach schöner. Und da kommt dann auf einmal jemand, der so lange nicht gespielt hat, hat auf einmal das Selbstverständnis, den als Seitfallzieher direkt zu nehmen, aber dann nicht mit dem Vollspann, sondern mit dem Innenrist quasi zu spielen, wo er sich genau denkt, ja gut, der muss gar nicht so platziert sein. Es reicht, wenn er mit der entsprechenden Härte aufs Tor kommt und flach, dass Blaswig halt nicht mehr drankommt. Und das ist wirklich ein Tor, das vor Selbstbewusstsein und vor Kaltschnäuzigkeit nur so sprüht, wo du dich fragst, wo kommt das auf einmal her? Natürlich, okay, Paradedisziplin 1:5, Konterspiel. Aber zu erwarten war das nicht.
Auf jeden Fall nicht. Aber das ist wahrscheinlich dann auch die Risikobereitschaft, die man gehen muss. Also auch Batzi und Paul gehen ja quasi ein ähnliches Risiko ein, indem sie sagen, okay, ich gehe jetzt einfach diese Chance ein und vielleicht klappt's. Sehr wahrscheinlich, ehrlicherweise eher nicht. Und dann kommen diese drei Wahrscheinlichkeiten auf einmal zusammen und du hast da einfach so ein Traumtor.
Was ich schon... aber in diesem Spiel schwierig fand, also es war so ein klassisches, aus einer körperlichen Situation heraus initiiertes Kontertor, aber aus dem Spiel selbst, wir haben sehr defensiv agiert und ich fand, wir haben in der ersten Halbzeit aber erfrischend anders defensiv agiert als sonst. Wir kommen noch nicht selbst so richtig in diese Situation, also gerade im letzten Drittel den entscheidenden Pass zu haben oder den Mut zu haben, sich den Abschluss mal zu nehmen, das fehlt mir schon noch ein klein wenig. Und ich finde, Leverkusen ist eigentlich das perfekte Spiel, um sich das mal genauer anzugucken. Weil jetzt hast du halt eben nicht diesen einen genialen Passgeber, der da vorne drin ist, sondern du musst das Ganze anders lösen. Und Philipp Tietz, du hast ihn gerade angesprochen, Johnny, jemand, der entgegenkommt, auch mal als Zielspieler, der das Ding auch mal ablegt, der hat in den vergangenen, ja, 3, vielleicht schon 4 Spielen eher eine unglücklichere Rolle gespielt. Ich glaube, er ist damit auch nicht ganz happy. A, er trifft selbst jetzt nicht wirklich häufig. Und B, er entwickelt sich immer mehr zu dieser blauen Tonmatte, die wir früher aus dem Sportunterricht kennen, die einfach gerade an der Wand steht, wo du reinlaufen konntest, prallst davon ab, es passiert nichts, hat es aber auch keinen wirklichen Mehrwert gehabt. Und momentan ist er so der Prellbock vorne drin, der ablegt, aber selbst nicht mehr richtig zur Geltung kommt. Und eigentlich ist er ja jemand, der mit Ball auch durchaus seine Momente hatte, wie er mit Nadim ja auch harmoniert hat beispielsweise. Wir erinnern uns an diesen wunderschönen Doppelpass. Aber gerade kommt er nicht so richtig in diese Situation. Und ich glaube, Tizi ist jemand, der jetzt, wo Nadim nicht da ist, diesen Ausfall mit kompensieren muss. Und ich erwarte jetzt eigentlich von ihm, so stark wie er reingestartet ist als Führungsspieler, dass er diesen Weg jetzt auch konsequent weitergeht ohne Nadim.
Auf jeden Fall, aber ich finde, man darf ihn jetzt auch nicht zu sehr aufladen. Er ist immer noch relativ neu natürlich in der Mannschaft. Er hat schon, wie du richtig gesagt hast, sehr viel Verantwortung übernommen. Und ich bin mir auch sicher, dass das noch gut funktionieren wird. Aber man darf jetzt auch sich nicht die Illusion eröffnen, dass er jetzt auf einmal irgendwie ein 15-Tore-Mann wird. Also er ist letztendlich ein Arbeiter, darüber kommt er auch. Und das ist aber auch das, so wie ich Fischer und seinen Stil verstehe. Weil wenn ich mich jetzt an Union Berlin zurückerinnere, klar, Becker hatte mal eine Saison, wo der viele Tore gemacht hat, aber die hatten jetzt nie den Stürmer, der so überragend war, sondern immer eher so einen großen Ziehstürmer vorne, der quasi für die anderen Spieler die Räume eröffnet. Und dann kann halt eben Nebel, Lee etc. davon vielleicht auch profitieren. Vielleicht ist es dann wirklich die Geschwindigkeit von einem Silas oder einem Becker, die wir öfters sehen werden, einfach neben Tietz, damit wir einfach mehr Möglichkeiten haben.
Ja, ich glaube, eine andere Möglichkeit haben wir im Moment auch nicht. Also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, das kann relativ eindimensional werden, muss es aber nicht unbedingt, weil ich schon auch sehe, dass Silas, Becker und auch Tietz Qualitäten mitbringen, die uns bis zum Winter schon irgendwo gefehlt haben. Und da setze ich so ein bisschen meine Hoffnung drauf, dass ich sage, ja, Tietz ist einfach extrem gut hier eingeschlagen. Der wird aber auch seine Momente haben, wo es halt mal nicht läuft. Aber ich glaube, was halt klar ist, ist, dass wir uns nicht wirklich erlauben können, dass jetzt der nächste Offensive in so ein Formtief reinkommt. Davon gehe ich aber auch nicht aus. Also da glaube ich, dass wir einfach auch die Möglichkeit haben, und das fand ich dann in der ersten Halbzeit in Retrospektive schon, das war, glaube ich, als neutraler Zuschauer total blöd und langweilig, sich das anzugucken. Und wir haben teilweise auch auf der Tribüne gesessen und gedacht so, wofür sind wir jetzt hierher gefahren? Aber letztendlich war das die Grundlage dafür, dass du in der zweiten Halbzeit auch mal sowas probieren konntest. Und dadurch kannst du dir ja auch Selbstbewusstsein gerade in einem Spiel gegen einen Gegner wie Leverkusen erarbeiten.
Ich finde, tatsächlich müssen die Defensiven ein wenig Nadim Amiri auffangen. Das klingt jetzt total schizophren. Aber gerade die Halbverteidiger, um einen Dominik Kor beispielsweise, aber auch um einen Podolski, wenn er noch mehr in Tritt kommt, noch souveräner wird, haben die Möglichkeit, sich nach vorne einzubringen. Dafür ist das System ja eigentlich auch gemacht. Und Dominik Kor hat das gerade in der ersten Halbzeit hin und wieder sehr, sehr gut gemacht. Und das macht es für die gegnerische Defensive abartig schwierig, eine Zuordnung zu finden, weil dieser zusätzliche Mann kommt quasi aus dem Nichts. Und offensive Halbverteidiger, ich meine, da ist Mainz 05 ein Paradebeispiel für. Wen hatten wir nicht alles hier, der auf der Halbposition abartig von hinten raus angeschoben hat? Aber ich glaube auch, dass auch unsere Außen noch mehr nach vorne initiieren müssen. Ob das einem Vene ist, ob das ein Widmer ist, ob das, wenn er zurückkommt, Cassie von Natur aus einfach ist. Und ich glaube, dass das im Zusammenspiel mit den Halbverteidigern dann besser funktionieren kann. Und dieses Spiel gegen Leverkusen macht mir deswegen Hoffnung, weil sie es diesmal nicht, sie haben es durchgemixt. Sie haben hin und wieder eine tiefe Fünferkette gehabt und den Gegner kommen lassen. Aber teilweise haben sie diese Kette auch aufgebrochen und standen mit zwei Leuten relativ hoch und mit drei Ballfernen dann wieder tiefer, um den Diagonalball einfach abzufangen. Aber die beiden, der Halbverteidiger und der Schienenspieler, standen höher, um da Druck aufzubauen, um da Gegenpressing zu initiieren, Pressing zu initiieren, Bälle zu gewinnen. Und das hat ihnen halt auch die Möglichkeit gegeben, dass der Weg für diesen Halbverteidiger, der da mit in dieser Situation ist, kürzer nach vorne wird. Und ich fand, Kor und Widmer haben das am Anfang in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Leverkusen hat es irgendwann verstanden und ist dann halt so ein bisschen draufgegangen und hat halt da den Finger in die Wunde gelegt. Aber um dann eine Brücke zu schlagen, schlussendlich zum Gegentor, das dann Leverkusen geschossen hat, es war auch da ein Verteidiger, der von hinten durchgegangen ist, den keiner zu 100% richtig auf dem Schirm hatte. Zuordnung wird schwierig. Schick hat einmal einen lichten Moment in diesem Spiel, den er ansonsten nicht hatte. Und dann hast du ein Problem. Und ich glaube, dass wir diese Möglichkeit auch mit Dominik Kor haben, auch mit einem Hanke Olsen haben, die auch alle schon Tore geschossen haben, und auch mit einem Silvan Widmer, der eigentlich als Charakter ja auch sehr torgefährlich sein kann.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch vor allem mit den Außenspielern hast du definitiv recht. Wobei ich denke, dass unter Fischer das nie dazu kommen wird, dass wir jetzt wieder diesen überfallartigen Offensivfußball spielen, sondern wir immer sehr viel kalkulierte Risiken nur eingehen werden. Und ich denke demnach, dass die Kompaktheit immer in der Defensive die Priorität sein wird. Und wir natürlich davon ausgehen, dass wir nur 5 Konter vielleicht bekommen oder 5 Möglichkeiten, einen Konter auszuspielen. Und davon müssen dann halt 3, 4 ein Potenzial entwickeln und davon wieder 2 wirklich perfekt ausgespielt werden, um dann eine Chance zu kreieren. Und wenn dann einer reingeht, dann ist es so. Und wenn nicht, dann versuchen wir trotzdem, die Null zu halten. Aber ja, also definitiv hast du recht. Die Frage ist natürlich, ob du jetzt einem Podolski schon so viel aufbinden möchtest, so viel Verantwortung. Also er macht
wir machen ihm Rolle. Lust, er darf Tore schießen.
Ja, natürlich. Aber ich bitte nur darum, mit ihm auch ein bisschen langsam zu sein, weil der Mann ist natürlich immer noch sehr jung, hat bislang absolut herausragend gespielt diese Saison. Und deswegen finde ich, sollte man auf jeden Fall nicht zu viel pushen.
Aber unter dem Aspekt habe ich das auch, also nur unter dem Aspekt habe ich das auch verstanden, warum zum Beispiel Leonard Maloney dann eingewechselt wurde, weil du einfach sagst, der ist jemand, der räumt auch mal auf und der kann sowas auch entlasten. Dass das genau in dem Moment passiert, wo wir das 1-1 fangen, da habe ich gedacht, das muss jetzt auch nicht sein, weil das ist ja wirklich, dann setzt du halt drauf, dass du keins mehr fängst, statt drauf zu gehen, noch eins zu schießen. Und na, irgendwo ist das auch Urs Fischer, ne? Der sagt so, komm, lieber den Punkt mitnehmen als gar keinen oder vielleicht 3. Aber ja, also ich glaube,
wie Johnny gesagt hat, kalkuliertes Risiko
genau,
halt eben eingehen, ne?
Ja, das, aber das sehe ich da halt. Mit Leonard Maloney ist das für mich kein kalkuliertes Risiko.
Naja, gut, es ist so ein bisschen so, wir kämpfen jetzt mindestens noch mit einer stumpfen Waffe mit, ja? Also lieber mit dem stumpfen Schwert als mit dem scharfen Schwert oder ohne Schwert.
Ja, die feine Klinge wird halt nicht benutzt.
Ja gut, aber die geht auch ohne Nadim Amiri nicht. Das ist ja genau,
genau der Punkt. Aber genau, das ist ja dann im Prinzip schon die Antwort, dass du einfach sagst, okay, das ist die feine Klinge, die wir haben, und wenn wir die nicht haben, dann ja.
Aber ich fand trotzdem, eben so wie sie es gespielt haben mit der Kette in der ersten Halbzeit, das macht halt Hoffnung darauf, kalkuliertes Risiko ist genau das richtige Stichwort. Sie probieren aus mit dem, was sie haben, das jetzt weiterzuentwickeln. Und wie können wir die Kompaktheit nicht verlieren, können aber partiell einfach mehr Gefahr ausstrahlen. Und wenn dann ein Dominik Kohr nach vorne geht, gut, dann sind aber immer noch vier Leute hinten. Und selbst wenn der Außen, der Schienenspieler auch noch mitgeht, dann sind immer noch drei hinten. Und ich glaube, du musst nur irgendwann an den Punkt kommen, dass du sagst, okay, es steht jetzt hier 1-1 und wir müssen jetzt noch ein Tor schießen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir in den letzten fünf Minuten vielleicht noch den zweiten Pfosten auch noch mit der Schiene vorne besetzen. Also dieses kalkulierte Risiko, ich glaube, du musst das dann peu à peu, je nach Spielsituation, hinten raus, gerade in K.O.-Spielen, dann auch mal bereit sein, aufzugeben.
Auf jeden Fall, aber ich fand, also zumindest am Fernseher hat es sich schon eher so angefühlt, dass wir eher das Spiel am Verlieren waren, als noch das Potenzial hatten, es zu gewinnen.
Absolut. Zu 100%.
Deswegen fand ich es halt so lustig, dass die Leverkusener sich so aufgeregt haben, weil ich mir dachte so, ist doch, also ist okay, so, die waren am Ende schon sehr krass. Viele Leverkusen-Fans regen sich auf, dass halt wieder Leverkusen so ein Ding ist, ne, dass sie sagen, dass erst ab der 75. Minute fängt Leverkusen damit an, weil sie sich vorher das Spiel irgendwie angucken. Aber das ist ja trotzdem ein Risiko, womit du da rechnen musst. Und ja, ist halt bitter für uns und für sie halt auch. Also im Endeffekt, glaube ich, war niemand so richtig damit zufrieden, auch wenn wir halt sagen können, haben den Punkt mitgenommen.
Naja, aber was ich trotzdem finde, ist, du merkst, dass sie suchen und dass sie ausprobieren und aber im überschaubaren Maßstab eben. Und dass du dann trotzdem den Mut hast, das gegen Leverkusen zu tun, auswärts, das spricht für den generellen Geist. Das spricht dann dafür, dass du nach einem 1-1 enttäuscht bist und in der Kabine sitzt, weil du gemerkt hast, ah, der Plan hat funktioniert. Und so erarbeitest du dir ja Selbstbewusstsein in diesen einzelnen Situationen und merkst, okay, das hat funktioniert, jetzt können wir das ausbauen. Domme, du kannst da noch konsequenter in die Tiefe gehen. Sille, du kannst noch weiter durchlaufen, hinten ist abgesichert. Und ich fand sehr interessant, wie Posch und Sano rotiert haben teilweise. Sano, der dann im Spielaufbau auf einmal in die Zentrale gegangen ist, Posch, der hochgeschoben hat, sodass immer im Mittelfeld gebunden wurde, aber dass jemand das Spiel machen konnte und zwar unbedrängt. Und da merkst du, okay, sie suchen den Weg mit Ball hinten raus. Noch nicht in dem Maßstab, dass man sagt, so jetzt haben wir 60-70% Ballbesitz. Das wird bei Mainz 05 auch in den seltensten Fällen das Ziel sein. Aber in einzelnen Situationen den Ball zu haben und damit zu wissen, wie wir hinten rauskommen, auch ohne Nadim Amiri, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Und ich glaube, wenn du die Halbverteidiger und Posch und Sano so einbindest, wie du es tust, dann hast du da auch wirklich gute Möglichkeiten, das als Kollektiv aufzufangen. Und dann komme ich zu Silas und Becker, weil du hast schon gemerkt, Leverkusen kam besser ins Spiel, weil wir nicht mehr so anlaufen konnten, wie wir es in der ersten Halbzeit oder auch Anfang der zweiten Halbzeit noch gemacht haben. Becker war irgendwann platt, der hat auch etliche Spiele nicht gemacht. Startelfdebüt meine ich sogar für Mainz 05. Klar, dass der noch einen Moment braucht, um wieder die volle Power zu bekommen. Was ich dann aber enttäuschend fand, war, Silas kommt rein, muss hier primär erstmal Defensivaufgaben erledigen, um dann als Add-on die Geschichte nach vorne zu entwickeln. Und da hat er mich ein klein wenig enttäuscht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Becker gestartet ist und nicht Silas, weil diese Defensivqualität noch vonnöten war, auch gegen Leverkusen. Und ich glaube zum Beispiel gegen Olmütz oder so, wo es anders sein wird, da kann ein Silas mit seinen defensiven Mängeln, die er im Vergleich zu Becker hat, eher mal von Anfang an eingesetzt werden als ein Bäcker. Aber da hinten raus ist es deswegen auch eng geworden, weil die Offensive für mich ihre Defensivaufgaben nicht mehr so konsequent gemacht hat, weil ein Tizi ist platt, auch ein Paul ist irgendwann mal wund gelaufen und Silas dann halt nicht so in dieses Aufgabenprofil reingefunden hat, wie es nötig gewesen wäre.
Ja, auf jeden Fall, aber jetzt in dem Spiel kann man es natürlich als Schwäche verstehen, aber insgesamt sehe ich das eher als Stärke, weil wir dann eben mehr Variation haben. Also ein Silas hat natürlich in einem Offensivspiel deutlich mehr Flair, denke ich mal, als ein Becker.
Aber sowas von.
Daher hoffe ich mir dann in solchen Spielen in der Conference League, obwohl da ist er da überhaupt nominiert?
Ja, Becker ist nicht nominiert.
Becker ist nicht nominiert, naja, okay.
Das ist die Rotation, die wir dann automatisch schon mit reingebaut haben.
Genau, ja, aber da können wir, glaube ich, ein bisschen was erwarten, wenn er dann auch ein bisschen mehr Räume hat und Gegner, die vielleicht auch nicht unbedingt auf seinem Niveau sind. Aber ja, also ich meine, irgendeinen Kompromiss werden wir als Mainz 05 immer eingehen müssen in so einer späten Phase gegen so einen Gegner. Und wie wir ja auch schon gesagt haben, letztendlich läuft dann der Innenverteidiger von Leverkusen da durch. Das macht er ja auch nicht jedes Spiel und macht dann ein Tor. Also da sind auch schon ein paar Umstände zusammengekommen, wo wir wirklich von Pech sprechen können. Oder zumindest ein bisschen unglücklich für uns es läuft. Und wenn wir nur diese Szene anders verteidigen, dann holen wir sehr sicher den Dreier.
Das glaube ich auch, aber ich finde vor allen Dingen, was es rausstellt, ist, worum es geht, ist, alle müssen eine Idee verfolgen. Sowohl offensiv wie auch defensiv. Du bist Offensivspieler, du hast ein klares Defensivprofil, nach dem du arbeiten musst. Danach kommt die Offensive. Das ist schon von der Hierarchie auch klar. Defensive first. Und deswegen ist es dann so wichtig, dass du vielleicht auch in so einem Spiel, du holst das 1-1, du weißt aber schon, Silas, du hast gemerkt, da muss ein bisschen mehr von dir noch defensiv kommen, zumindest was Anlaufen angeht, damit wir nicht so hinten reinrutschen. Und dann aber auch gleichzeitig die Erfahrung zu machen, wie gut Offensive defensiv funktionieren können und Defensive offensiv. A, weil du es selbst mit Dominic Kor gemerkt hast, aber B, weil du es auch von Leverkusen einmal gezeigt bekommen hast. Und gerade bei Außenverteidigern ist das ja so ein Ding, schwimmend nach vorne reinzugehen, den Raum in der Überzahl dann zu haben, einen Spieler da zu haben, wo du ihn nicht erwartest. Und das situativ zu machen, finde ich, fällt schon noch unter die Kategorie kalkuliertes Risiko. Und gerade ein Philipp Mwene bei der österreichischen Nationalmannschaft zeigt das regelmäßig, wie gefährlich er auch sein kann, wenn er im gegnerischen 16er ist.
Also ich finde halt auch, was du gesagt hast, eben, wenn wir die eine Situation besser verteidigen, ne, nehmen wir die 3 Punkte mit. Und ich finde schon, dass das Spiel gegen Leverkusen gezeigt hat, wie es gegen Stuttgart funktionieren kann. Und klar, Leverkusen ist gerade ein bisschen auf einer anderen Welle unterwegs als Stuttgart, aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn wir sagen, wir gehen mit einer ähnlichen Haltung an das Spiel, wir spielen zu Hause, das kann uns schon entgegenkommen. Das Einzige, wo ich halt direkt Ohrenklingeln kriege, ist, wenn ich dann hinterher sehe, wie sich wieder alle Leverkusener beschweren, dass das Spiel verpfiffen wurde und dass sie ja eigentlich also noch Elfmeter hätten kriegen müssen und die Mainzer sind die Drehtertruppe und nächste Woche kommt Dennis Undav und kriegt das Mikrofon. Also es wird nicht passieren, dass Urs Fischer Dominic Kor nicht auf den Platz stellt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn wir Pech haben, wird Stuttgart alles daran setzen, dass wir dieses Spiel nicht zu 11 zu Ende spielen.
Also sie werden dieses Narrativ weiterhin bedienen wollen, ähnlich wie der HSV es auch definitiv darauf angelegt hat, durch Provokationen, durch Schwalben, durch Nicklichkeiten. Ich meine das gar nicht mal mega böswillig, aber sie setzen halt darauf, dass sie dieses Narrativ bedienen können. Und ehrlicherweise haben die DFB-Schiedsrichter selbst dazu beigetragen, in der Art und Weise, wie sie Sachen auch im Nachhinein kommuniziert haben oder wie sie mit Situationen umgegangen sind. Das beste Beispiel ist, ich glaube, war es eine glattrote oder eine gelbrote für Dominic Kor, wo eigentlich Nadim Amiri gefoult hat. VAR durfte nicht eingreifen, weil gelbrot, okay, ist halt so. Aber das sind so Sachen, das kommt halt obendrauf für Dominic Kor. Und was nicht sein kann, und da möchte ich die ganzen Leverkusener mal ein bisschen einfangen, ist, dass wenn ein Spieler wie Dominic Kor in den Schwitzkasten genommen wird und ein Schulterwurf praktiziert wird von Patrick Schick, dass man dann sagt, naja, gut, das Raubein verträgt das schon, dann gibt es halt keine Karte. Das ist eine glattrote Karte wegen Tätlichkeit. Und auch Dominic Kor hat da in dem Kontext Schutz verdient. Und ich hoffe, der DFB guckt sich das an und sagt, oh, müssen wir ein bisschen aufpassen. Egal, was Dominic Kor tun wird, die werden schreien und egal, was ihm widerfährt, sie werden auf ihn eintreten. Und da musst du jetzt das Maß finden. Das wird schwierig für den Schiedsrichter gegen Stuttgart.
Ja, was mich da wirklich wundert, ist, warum er nicht einfach sagt, geh kurz raus, guck dir die Szene an, dann kannst du sie ja bewerten, ist ja auch fein. Mittlerweile wird sich ja auch relativ viel Zeit gelassen. Aber dann irgendwie gar nicht auf die Szene einzugehen, ist schon ein bisschen komisch. Mhm. Und auch selbst im Fernsehen hatte man das Gefühl, dass die Kommentatoren das so ein bisschen weggeschwiegen haben. Ich glaube, da war dann, der Kommentar war sowas wie, ja, das kann der auch ab, weil der ist ja auch ein Rüpel oder sowas so in die Richtung, wo ich auch dachte, hä? Also ist doch irrelevant, ob die andere Person ein Schrank ist oder zierlich. Die Situation muss ja einfach nur bewertet werden. Aber damit muss Domme jetzt zurechtkommen und wir zurechtkommen und vielleicht ist es ja auch eine Haltung, die wir einfach entwickeln müssen, die wir als Stärke auch irgendwie ausspielen können.
Ja, wird natürlich schwierig, wenn der Schiedsrichter sich dann denkt, na gut, dann ist das jetzt halt eben so. Aber ich finde, da musst du aktiv gegen dieses Narrativ auch nochmal vorgehen. Vielleicht dann auch im Hintergrund dann mal sagen, so, Leute, guckt euch das nochmal an. Im Hintergrund wohlgemerkt, nicht offen. Schaut euch das nochmal an. Also das ist nicht ganz sauber, da müssen wir doch mal jetzt auch ein klein wenig schützen. Ich glaube, das wird auch passieren, dass man das im Hintergrund macht. Weil natürlich die Medien dieses Narrativ einfach verstärken. Und es klickt sich gut und es ist toll und dann gibt es wieder 200 Kommentare und drunter, oh, der Chor, der dürft schon gar kein Fußball mehr spielen. Und eigentlich ist er das Opfer in diesem Szenario gewesen. Und es gab auch noch eine zweite Szene, diesmal von Tapso Badern gegen Posch, ich weiß nicht, Doppelfist in die Brust, wo sich auch selbst das ZDF in der Zusammenfassung gefragt hat, wie kann das jetzt keine Karte geben? Und ich fand die Konklusion dann etwas interessant zu sagen, naja gut, wenn das nichts ist, dann ist dieser Zweikampf vor dem 1-0 für Mainz schon dreimal nichts. Also das darf auf keinen Fall die Linie werden, weil dann haben wir irgendwann offene Feldschlacht.
Ja, also es ist so dieses Narrativ, eine Tretertruppe kann nicht getreten werden.
Genau.
So, das stimmt halt einfach nicht. Du kannst uns auch treten. Das kann auch ziemlich wehtun.
Ja, und vor allen Dingen nach Ausfällen von Nadim Amiri. Na, jetzt habe ich hier den Wiesbadener vergessen. Wie heißt er denn jetzt? Hollerbach, danke.
Das machst du ihn ja schon nieder.
Ja, was soll ich denn machen? Entschuldigung, ist eine Eselsbrücke.
Sag doch einfach, du bist alt.
Nein, es ist viel Geld Wiesbaden-Hollerbach. So, das ist meine Eselsbrücke gewesen. Der ist verletzt, Cassie ist noch verletzt. Ehrlicherweise, also, wenn sich noch ein Stammspieler, in dem Sinne Hanko Olsen, ja natürlich... Ja, gut, haben wir aufgefangen bekommen, möchte ich jetzt in dem Kontext mal sagen. Aber bei den anderen kriegen wir das nicht so aufgefangen. Und man konnte bei Batzi nicht erwarten, dass er es so aufhängt, wie er es getan hat. Dann kriegen wir wirklich Probleme. Und dafür, wie viele Spieler ausfallen, macht die Mannschaft es zurzeit richtig, richtig stark. Schön.
Ja, da haben wir, da hast du ein gutes Schlusswort gefunden.
Ja, das freut mich. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid.
Es ist mir immer ein inneres Blumenpflücken.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Hoffentlich demnächst öfter.
Ja.
Sehr gerne doch.
Und dann würde ich sagen, arrivederci, ihr Süßen. Wir hören uns nach dem Spiel gegen Stuttgart vor Olmütz und wir sehen uns in Olmütz, ob Ticket oder nicht. Freunde, bis dahin. Tschüss.
Ciao. Ciao.